Partnerin schaut mich an von ihm. Ich habe sie gerade erst kennengelernt. Und sagt am Schluss so, na Emal, du bist doch der Date-Doktor, du bist der Beziehungscoach. Was sagst du jetzt zu unserer Beziehung? Läuft's bei uns? Sieht's gut aus? Und ich weiß noch ganz genau, und deswegen erinnere ich diesen Moment bis heute, wie ich ganz kurz überlegt habe, wie tief gehe ich in die Wahrheit? Und hab dann gemeint so, nee, auf jeden Fall cool. Hier schaut man nach der ganzen langen Zeit. Und dann ein paar Jahre später, bam, fette Trennung. Und ich nur gedacht, ah ja, genau, da sind ein paar Sachen hochgeflogen, die hätten sie damals schon anfassen müssen.
Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst.
Willkommen zu unserem aktuellen Podcast und das Thema lautet
Beziehungscheck.
Wo steht meine Beziehung? Hey Fanny.
Hallo.
Seit du hier reingekommen bist, wir haben ja hier so ein bisschen vorbereitet, wir haben noch eine Story gemacht, Donnerstag, Podcast-Tag, habe ich gefragt, welches Lied passt und mir ist keins eingefallen und du siehst
sonst
auch...
Sonst hätte ich schon längst gesungen.
Ja genau und gleichzeitig haben wir, aber die ganze Zeit haben wir schon losgelegt und haben gesagt, der Punkt, den nehmen wir rein und den und den und den. Und ich gesagt, hey, was, wollen wir nicht einfach mal anfangen?
Ich hab einen. Say you love me, but you never said to me.
Oh, nice. Oh ja. Oh, und das ist nämlich ein Punkt, den du eben nochmal, als wir uns so ein bisschen vorbereitet haben, gefunden hast. Aber die möchte ich ja gar nicht klauen. Wir schauen uns das mal an. Und zwar, wo steht meine Beziehung? Wir hatten schon mal einen. Dann hatten wir die Nachfrage von euch. Aus den Beziehungsflauten, ja sagt mal, woran erkenne ich denn, wo meine Beziehung steht? Und wisst ihr was, wir gehen tief rein. Wisst ihr warum? Weil jeden von euch kann es erwischen. Und plötzlich hast du eine extrem geile Beziehung und du denkst so, oh, das hätte ich nie gedacht.
Das ist für immer so.
Ich kann das hohe Ohr nicht, weil meine Stimme ein bisschen im Arsch ist. Und ich sage, fucking bullshit ist. Oh, jetzt. Und dann ist es aber so, bei den Beziehungen, wenn du da runterkommst, wenn es da so ein bisschen, das findest du nicht lustig und da will man wissen, was es ist. Es gibt Freunde und Freundinnen von dir, wo du denkst, oh, die hätten diesen Podcast hören sollen, einfach Link kopieren auf Spotify, iTunes etc. und hinschicken, weil wir wollen uns mal anschauen, aus der Sicht von uns Beziehungscoaches und da kommen einige Jahre Erfahrung und sehr, sehr hässliche Beziehungen zusammen. Was sind eigentlich so für uns die Zeichen, dass es gut läuft und wann läuft es nicht gut? Und wir müssen ganz ehrlich sagen, also eben hatten wir nur Sachen, die Indikatoren dafür sind, dass es nicht gut läuft. Funny.
Ja, ihr habt ja meinen Song gerade schon gehört. Also wenn du schon in dem Moment bist, wo du nachfragen willst, sag mal, liebst du mich eigentlich noch?
Oh.
Ist eigentlich ja schon ein Zeichen, dass du da irgendwas spürst, da stimmt was nicht.
Und jetzt kommt's. Die Frage an sich finde ich übrigens ziemlich geil. Ich mag diese Frage. Ich würde euch gerne ganz kurz ins Coaching reingeben, wie man sie stellen darf. Sie muss diese Leichtigkeit haben und diese Unschuldigkeit. Also ich auch als großer Mann, dann sag mal Schatz, hast du mich noch lieb? Hast du mich noch lieb? Die Frage werde ich verniedliche. Liebst du mich noch? Ist nämlich eine richtig heftige Shit-Frage.
Ja.
Und das Zweite ist, der Partner häufig stellt sich arrogant über dich.
Mhm.
Weil, oh Gott, jetzt fragt er. Und jetzt fragt sie. Und das nächste ist, achte auf dein Bauchgefühl, wenn die Antwort kommt. Weil darin viele weg und sagen, natürlich, was denkst du denn? Und jetzt kommt noch was. Diese Frage wird häufig verwendet in Phasen, in denen zum Beispiel er schon seit 3 Monaten nur noch auf dem Handy abhängt und auch so nachts um 11.
Geiler Indikator auch.
Ja, und dann sagt man liebst nicht, weil da wäre die andere Frage so, dein Handy muss zurzeit das Geilste auf der Welt sein. Entweder du gehörst zu den 3 Millionen beziehungshabenden Leuten, die auf Tinder sind. Das sind, da gibt eine andere Zahl, irgendwie so ein Drittel oder sowas, sind wohl in Beziehungen auf Tinder, keine Ahnung. Entweder du gehörst zu denen, das würde ich auch direkt ansprechen, gehörst du zu diesen paar Millionen Leuten mit Beziehung auf Tinder? Oder bist du schon am Schreiben mit jemandem, der dir unglaublich gut tut? Ja, und das ist das, also dann ist das die wahre Frage, die zu stellen, das ist ein fettes Ding. Aber gut, die Frage, liebst du mich, ist keine gute. In der Beziehung läuft es meiner Meinung nach allerdings gut, wenn du dich traust, irgendwie so eine Frage zu stellen, du verniedlichst sie, wie hast mich noch lieb? Und vom anderen kommt einfach, ohne nachzudenken, klar, ja.
Mhm. hast du mich noch lieb, hat ja auch noch diese Färbung, ich habe irgendwas Blödes gemacht und jetzt will ich wieder so ein bisschen hier, ne? Wie bei Mama und Papa, hast du mich noch lieb? Na klar, habe ich dich noch lieb. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes, als aus einer Bedürftigkeit zu sagen, liebst du mich noch, weil du dich so ungeliebt fühlst in der Hoffnung, wenn er jetzt Ja sagt oder sie jetzt Ja sagt, dann ist alles wieder in Ordnung. Und selbst wenn das kommt, spürst du, wie Emanuel schon gesagt hat, im Bauchgefühl, dass sich eigentlich danach wahrscheinlich nichts verändert hat.
Ja, und deswegen hast du mich noch lieb. Ich habe das neulich mal in einem Moment gestellt, wo wirklich so der Zoff dick in der Luft hing. Und dann kam so 21, 22, die engen Augen und dann so, ja. Ich so, weiter. Was haben wir noch? Und natürlich die Counterseite davon, für mich ein Zeichen, dass die Beziehung gut läuft, ist, ich weiß unten drunter, die Antwort ist ja. Ich spüre das. Mein Bauchgefühl, meine Bauchauswertung sagt, wir sind noch eng. Ich habe ein dickes Thema. Ich muss ja auch euch immer ein bisschen teasen, gerne. Wir werden den Sex am Ende stellen, weil das ist eine Sache, die ist sehr speziell, gerade bei längeren Beziehungen mit mehreren Jahren. Und ich habe da irgendwie alles erlebt, aber darüber reden wir am Ende. Was das über den...
Also lohnt sich dran zu bleiben.
Huch! Und jetzt. Ich habe mitgebracht die 4 apokalyptischen Reiter von John Gottman. Die sind für mich ganz wichtig. Wir haben da vorneweg Kritik. Wir haben Verachtung, wir haben Rechtfertigung, wir haben Mauern. Ich weiß nicht, ich habe die am Anfang auf Englisch gelernt und dann war ich immer mit meinem Kopf so, welcher ist nochmal so jetzt auf Deutsch? Und ich führe euch ganz einfach mal ganz kurz durch, weil die 4 apokalyptischen Reiter, ich glaube, ich habe sie auch mal in einem eigenen Podcast aufgebrezelt, ich weiß nicht genau, aber zur Sicherheit gehen wir ganz kurz durch, weil wo äußern die sich und was sagt John Gottman in seinem Beziehungslaboratorium? Passiert dort. Da passiert nämlich was, was ziemlich shitty ist, wenn die 4 regelmäßig auftreten. Also, der erste ist Kritik. Kritik ist der Klassiker. Ich meine, wir müssen ab und zu mal was äußern und Kritik äußern. Aber der erste ist, wir sind einfach ständig so ein bisschen unzufrieden. Hey, wieso hat das nicht geklappt? Schau mal, ich habe jetzt die ganze Woche habe ich jetzt hier alles zusammengehalten und dann hast du, ich hatte echt gedacht, dass du diese Buchung machst. Warum hast du die Buchung nicht gemacht? Dann macht er eine Buchung und jetzt hast du einen Fehler in der Buchung gemacht. Weißt du, ich muss dir wirklich häufig in der Arbeit, ich finde es einfach schade, ich denke mir, du bist nicht am Punkt und so weiter und so, wir sind ein Team. Da ist die ganze Zeit im Grunde genommen Kritik. Kritik, Kritik, Kritik. Und auch wenn hier die gute alte Beziehungsschule sagt, gib ich Botschaften, ich finde ich, mir tut leid, ich habe und so weiter und so fort, ich habe doch hier mich reingehängt, ich fühle mich da nicht geliebt von dir und so weiter und so fort. Also du kannst es noch verbessern, aber wenn du ständig dort hängst, wo dein Kopf dir ständig sagt, was eigentlich nicht ganz in Ordnung ist oder der andere, dann haben wir schon einen der apokalyptischen Reiter und der ist schon heftig. Der zweite ist richtig fies und auch den kennen wir leider alle. Verachtung. Und Verachtung...
Gleich Gänsehaut.
Ach, aber nicht die, wie wenn jemand schön singt, ne?
Nee. Schön wär's.
Tränen in den Augen. So, aber Verachtung ist eine ganz harte Nummer. Verachtung, das wird häufig nicht ausgesprochen, das merken wir gleich, sondern du siehst es, du spürst es, es ist der Blick, es ist diese Eiseskälte auf der anderen Seite. Und wenn du sie in dir hast, es ist dieses, du siehst den anderen, und der macht da irgendwas und bückt sich und denkst noch so, der hat sich gerade so komisch gebückt, so bleh. Du hast mal ganz kurz so die Kurzbewegung gemacht, noch bevor ich blah gesagt habe. Und das Schlimme ist, ich weiß noch, wie ich gedacht habe, boah, ich wurde verachtet von diesen Frauen. Und er sagt, stopp, Emanuel, du hast verachtet, ich habe verachtet. Und zwar wegen Kleinigkeiten. In meiner Jugend, eben noch haben wir rumgeknutscht und dann ist irgendwas, war nicht so cool, wie ich mir gedacht habe und so. Und ich weiß noch, wie ich jede Bewegung von ihr verachtet habe. Ich habe nur gedacht, wann sind wir endlich aus diesem Boot raus, auf dem kleinen Hessloher See in München. Ich grüße alle Münchner. Ich grüße alle, die jemals auf so einem kleinen Bötchen für 5 oder 3 Euro 20 Minuten rumgeschippert sind.
Die längsten 20 Minuten.
Das wurden die längsten 20 Minuten, was war. Ich weiß, wie wir angekommen sind. Und ich habe alles verachtet. Also das war ganz schlimm. Als Jugendlicher ist man dann noch viel härter und brutaler.
Was findest du eigentlich schlimmer, verachtet zu werden oder selber zu verachten? Das ist beides so ätzend irgendwie.
Also das ist natürlich eine ganz fiese Frage, weil... zu verachten ist ja erstmal ein luxuriöser Zustand, aber es ist einer, der dem eigenen Herzen gar nicht gut tut. Mhm. verachtet zu werden, finde ich auch einen ganz schlimmen Zustand, weil es ist ein Zustand, in dem du meistens nichts mehr retten kannst oder die Rettung sehr, sehr schwierig ist. Also wenn jemand vom Partner verachtet wird, das sind Momente, wo wir im Coaching wirklich in alles rangehen. Mhm. Wir gehen an alles ran. Du musst an der Stelle, wir müssen ins Spiegeln gehen, weil die Leute sich sehr unterschiedlich verhalten, wenn sie verachtet werden. Sie werden ja so zu einem Mobbing-Opfer. Mhm. Das heißt, wir müssen sie erstmal anheben. Dann müssen wir sie mehr wieder in Stolz bringen, in Selbstbewusstsein, in Selbstwert bringen. Da musst du eigentlich alles anfassen. Und die verachtete Person muss das mit Gegenwehr machen, weil es ist einfach Eisschneeregen die ganze Zeit ins Gesicht. Und dabei bauen wir auf. Also das ist schon eine harte Nummer, weshalb die eigene Verachtung erstmal egoistischerweise angenehmer wäre. Aber die zu ändern, finde ich teilweise schwieriger, als die Verachtung vom Gegenüber irgendwie an der zu arbeiten. Verachtung ist also hart. Ein zweiter apokalyptischer Reiter. Wir kommen zum dritten. Rechtfertigen. Hä? Rechtfertigen? Geh in einen Streit. Und du sagst deinem Partner, morgen früh kann man einfach 10 Minuten früher aufbrechen, weil diesen Stress im Taxi zu spät zu sitzen, dann zu hoffen, dass der Bus noch da ist, der Zug noch da ist, der Flieger noch da ist. Können wir 20 Minuten früher starten? Und du hättest dir einfach nur gewünscht, ein Ja, ein Okay oder irgendwas oder ein Kompromiss. Aber dann, hey, wieso, nein, ich habe in der Zeit immer das. Dann musst du erstmal 20 Minuten Rechtfertigung anhören. Ich so, okay. Interessiert, was ich gesagt habe, die Person gar nicht. Wenn der andere also nicht auf dich eingeht, sondern sich ständig rechtfertigt, dann merken wir, was das für ein apokalyptischer Reiter ist, und der ist hart. Dieses Rechtfertigen, auch wenn du es machst, wenn du ständig rechtfertigst, dann bist du dort, wo du nicht mehr so viel Liebe hast. Sorry. Denn du trägst keine Liebe in
da
dir.
Haben wir einen schönen.
Ja, aber das ist ja, ja, aber das ist ja. Aber der passt halt nicht ganz in Beziehung, weil das ist ja das, wo er darunter gelitten hat, das offensichtlich. Aber ich glaube doch.
Vielleicht,
nicht.
Weil am Anfang hatte sie wahrscheinlich Liebe und dann.
Ja, ich glaube schon auch. Doch.
Hat er
das
sich
war
das
so
zurechtgelegt, dass sie gar keine hat, und er hat natürlich nichts damit zu tun.
Er hat gedacht, wenn ich ein Lied drüber singe, fühle ich mich besser. Ich glaube, ihm ging es danach noch genauso bescheiden. Wir wissen, wie jemand monatelang in seinem Liebeskummer knuspert.
War das nicht echt?
Ja, ja. Ich habe einen Song gemacht und fühle mich immer noch bescheiden, Emanuel. Ja, so ist es.
Nee, aber Rechtfertigung ist echt eine Nummer. Hey Schatz, könntest du vielleicht die Wäsche abräumen? Da hinten liegt doch dein Müll auch auf dem Boden.
Ja, es ist immer sowas,
was
genau.
Was ist das für eine Antwort?
Ja, genau. Also du hast immer irgendwas, hast du immer. Und der andere kommt halt nie zurück mit einem Ja oder Hm oder Okay, sondern einfach er ballert die ganze Zeit irgendwie seine Rechtfertigung raus. Ist ätzend, es rockt einen runter. Und wir wissen gleich, in wie viel Zeit. Und dann haben wir noch den vierten. Und den fand ich echt lustig am Anfang, als ich den gelesen habe. Stonewalling, ich so, Buben, Mauern. Und dann kam halt eben raus, ich so, Mauern. Ich dachte, ja, das ist, wenn du da stehst und du stehst an deiner Linie, wie an so einer fucking Grenze. Und was immer vom anderen kommt, hier kommt keiner durch, ihr kommt hier nicht durch. Bumm. So wie irgendwann mal im Herr der Ringe. Das ist das Krasse, dass man plötzlich die eigene Psyche zu so einem Fort Knox macht, wo der andere nicht mehr rein kann. Mauern. Hey, ich würde mich total freuen, so weiter und so fort. Nee, sorry, geht nicht. Hey, aber wir könnten noch einen Tag früher fahren. Geht nicht. Total schade. Wollen wir vielleicht mal irgendwie zur Zeit nicht. Ich bin immer noch verstimmt wegen der Sache von vor 3 Monaten. Tut mir leid, ich hänge da einfach noch fest. Stonewalling. Mauern. Wenn diese Zeichen regelmäßig auftauchen, sagt in dem Fall John Gottman aus seinen Studien mit Paaren, da hat kein Paar die 2-Jahres-Grenze von dem Moment an noch geschafft. Weil das ist immer so der Downgang, der irgendwann offiziell wird. Wir haben noch gleich ganz andere lustige Downgänge, aber der hier ist einer, und deswegen in Beziehungen, um Beziehungen länger zu machen. Wo stehe ich in Beziehungen? Ganz einfach, wie häufig gehst du, wenn du angesprochen wirst in, also wenn dich was stört, wie häufig gehst du in Kritik und wie häufig gehst du in, lass uns mal schauen, wie wir es hinkriegen. Zweiter Punkt, wie häufig denkst du, boah, wie eklig oder schon diese Bewegung oder sowas, oder wie häufig denkst du, nee, das war gerade süß, das war gerade schön, und bist eben auch in Bewunderung. Dritter Punkt, der andere kommt mit irgendwas und du sagst, boah, schade, ja, stimmt, ja, Mensch, statt zu rechtfertigen. Und dann siehst du, und der vierte Mauern, du sagst, okay, komm her, wir machen jetzt, ist für mich ein Kompromiss, aber gut, dann lass uns halt eben einen Tag vorher fahren, okay. Ich würde mich dafür freuen, wenn wir wenigstens einen Tag nur rumflacken und nicht die ganze Zeit durch die Stadt hecheln. Ja? Und das ist das, wo für mich die Beziehung gut ist. Wenn ich das sehe, wie ein Paar das kann.
Ja, das klang jetzt natürlich aber auch sehr düster. Vielleicht hört jetzt das der eine oder andere, der total jetzt am Verzweifeln ist. 2 Jahre, oh Gott, und dann ist alles vorbei. Ist denn dann auch wirklich alles vorbei? Was kann man denn jetzt da tun, wenn die 4 Reiter auftauchen?
Ja, und dann habe ich diese Sache, die ich, also dann gehe ich rein. Dann habe ich diese Aufgabe von mir, dass ich mir jeden einzelnen Punkt schnappe. Am liebsten spreche ich mit meiner Partnerin an dem Moment und sage, weißt du, dass wir diese 4 Punkte haben? Und dann geht schon die Rechtfertigung los aus Mauern. Genau. Was denn so ein Quatsch? Was ist denn das wieder her? Nein, bitte lass uns kurz drüber sprechen, weil wenn das so ist, dann geht unsere Beziehung gerade, dann geht die wie ein Abreißkalender down und die geht in die Knie. Und ich liebe, über sowas mit meinem Partner zu sprechen, weil dann haben wir beide diese Kompetenz. Das war es gerade nur rechtfertigen, oder? Das war gerade nur rechtfertigen. Krass, wir sind gerade, weil wir nur rechtfertigen. Du hast recht, wir rechtfertigen uns nur. Also ich erlebe bei vielen Paaren, dass sie dann zwischendurch so kleine, wache Momente haben, so im Auge des Orkans. So, stimmt, wir haben die ganze letzte Woche, ich habe das festgestellt, ich war im Grunde die ganze Zeit nur am Kritisieren in meinem Kopf. Ich habe immer nur kritisiert und nicht verachtet. Ist es wirklich schlimm? Ist unsere Liebe weg? Und dann sich trauen, die Beziehung retten zu wollen. Ich habe den Beziehungsretten-Videokurs immer noch, da haben wir extra zusammen gemacht. Den hast du, da sind ganz viele Sachen drin, auch wie man besser streitet und so weiter und so fort. Über den wollte ich gar nicht sprechen, aber den erwähne ich erstmal ganz kurz, passt gerade. Mhm. Ich mag, also Schritt 1 mit dem Partner reden und Schritt 2, ich fange bei mir an, weil ich kann bei sonst niemanden anfangen und ich kann mir nur einen Punkt schnappen. Ich schnappe mir nur den Rechtfertigungspunkt. Ich schnappe mir nur, immer ich sagen würde, ich habe der, sage ich, sorry, tut mir leid, ist falsch angekommen, war nicht gemeint oder kriege ich nicht besser hin oder ist ein alter Fehler bei mir. Ich habe den immer nicht im Griff gehabt. Ich habe es neulich wieder gesagt, wenn bei mir irgendwas an die ADHS-Sachen ranstößt, das sind einfach Sachen, die kenne ich schon irgendwie, seit ich Kind bin. Manche Sachen kenne ich schon als Vorwurf von meinen Geschwistern. Die haben es natürlich anders gesagt, die waren milder mit mir. Und ich sage, du, wenn du wüsstest, wie gern ich das schon seit Ewigkeiten erinnere, wie häufig ich selbst drunter gelitten habe, unter irgendeinem Punkt. Und dann weiß ich, es ist nicht befriedigend für sie. Aber es ist nicht Stonewalling, es ist nicht so, nee, jetzt kommt immer mit dem Ding, es ist nicht dieses Rechtfertigen, nee, sondern ich versuche Verständnis aufzubauen, weil ich selbst von diesem Punkt betroffen bin und ich zeige das auch. Na, also an der Stelle, wir drehen. Wenn du das nicht hast, dann mag ich deine Beziehung noch lieber. Wir kommen nämlich in die Gegenteilseite. Ich höre so häufig Leuten zu und dann denke ich, oh, es ist schön, denen von ihrer Beziehung zuzuhören. Was sagen die für Sachen? Ja, der hat sich wieder aufgeregt und hat sich wieder Luft gemacht und hat gesagt, das ist so. Oh, der hat einen stressigen Tag gehabt. Der kommt gleich runter. Ich musste eben auch schon nach meinem stressigen Tag ein bisschen runterkommen. Und dann war er fertig. Und hat so gemeint, so, erstmal eine große Tasse Tee oder lieber? Oder also brauchen wir gleich einen Kaffee? Und dann war so, gar nichts brauche ich. Na komm, ich mache jetzt mal einen Tee. Na dann gut, dann Fenchel. Das sind Beziehungen, die ich mag, wenn solche Sachen vorkommen. Wenn an so eine Lösungsschaffung, Kreierungskompetenz da irgendwie entstanden ist, wo einfach die Person sich gar nicht angegriffen fühlt. Die braucht gar nicht Stonewallen, die weiß, das hat der immer freitags. Das ist diese blöde Runde nachmittags. Danach kannst du den vergessen. So. Das ist so, ja, wenn er schon reinkommt, die Runde war nicht cool, oder? Und die Runde war überhaupt nicht cool. So, in dem Moment haben wir ihn schon, ja, oder haben wir sie schon. Was hören wir noch gerne, wenn wir Leuten zuhören, die von ihrer Beziehung sprechen? Dass sie Dinge vom anderen mögen, ohne ihm zu verfallen. Das ist für mich total schön. Das heißt, sie schmelzt, oder nehmen wir mal ihn. Er schmelzt, sagt so, ach, Emanuel, also musst eins wissen, also wenn die sich dann so richtig aufbrezelt, dann denke ich jedes Mal so, ich hätte sie wieder angesprochen. Denke ich so, cool. Und dann höre ich aber gleichzeitig raus, dass er dabei nicht komplett wie so ein Sklave am Boden vor ihr rumkriecht in lauter Bewunderung, sondern dass er sich dabei immer noch irgendwie nicht total gehen lässt. Und das mag ich, wenn ich meinen Partner bewundere, aber mich immer noch nicht komplett aufgegeben und verloren habe. Und da sind einige, die den Fehler machen, sich in der Bewunderung aufzugeben. Und deswegen, falls du in einer Beziehung bist, mach das mal ganz kurz, diese Übung. Mach die mal ganz kurz mit uns. Sieh deinen Partner, eine Partnerin. No, also ich habe jetzt ebenfalls hier gerade meine vor Augen oder noch mal. Und such dir einen Punkt, den du in dieser Person so richtig gut findest. Einfach was du so richtig gut findest. Es dürfen dir auch gerne zwei, drei Sachen einfallen, die du richtig gut findest. Und lass dich mal kurz reinfallen und geh mal kurz in dieses Genießen, dieses, ach, das ist schön. Das höre ich gerne oder das spüre ich gerne oder das mag ich gerne oder das erlebe ich gerne. Und das machst du einfach. Und vielleicht willst du noch deine Hand aufs Herz nehmen, um so ein bisschen auch im Kontakt mit dir selbst zu bleiben. Und wir fließen damit. Und jetzt kommen wir zurück zu uns. Jetzt kommen wir zurück zu uns. Wir gehen in Kontakt mit uns, Hand auf dem Herz. Und wir geben uns die gleichen Punkte auch. Es ist schön. Sicherlich schön auch. Für Menschen, die mich mögen, von mir zum Beispiel umarmt zu werden, gekuschelt zu werden. Ich hatte eben ein dieses sich ankuscheln im Bett, bevor man einschläft, noch so ein paar Minuten. Sicher auch schön, die Geborgenheit dir zu geben. Und aus meiner Perspektive ist, nimm das, was bei dir deine Punkte waren. Sicher auch schön, gab so einen Moment, wo ich gesehen habe, wie sich irgendwie aufgebrezelt hat. Ich dachte, wow. Und sicher auch schön, für sie zu sehen, wenn ich mich mal aufbrezel. Wir geben uns dieselbe Ehre. Gib dieselbe Ehre. Geh kurz rein und erzähle dir, was stimmt, dass dein Partner dich auch für Sachen sehr mag, sehr liebt, sehr schätzt, die er dir, sie dir vielleicht gar nicht so immer sagt. Da gibt es Punkte über dich, die siehst du gar nicht, für die dich auch Freunde feiern. Die denken, oh mein Gott, dieser Humor, dieses Lächeln, dieser schelmische Gesicht, dieses Funkeln in den Augen, die Leichtigkeit. Geh da rein und spüre, dass du auch genauso ein liebenswertes, bewundernswertes Wesen bist, sonst wäre dein Partner gar nicht mit dir zusammen, deine Partnerin, und massiert das ebenfalls rein. Und jetzt sieh euch beide, wie ihr voreinander steht, und beide strahlt ihr in dieser Schönheit, du mit den Sachen, die du eben am Anfang für deinen Partner, Partnerin empfunden hast, und umgekehrt, Partner, Partnerin bewundert dich und du strahlst für deine schönen Sachen. So, das ist für mich eine traumhafte Beziehung, das ist so ein großes Ideal. Zwei strahlende Menschen gehen den Weg zusammen und tun sich gut. Herrlich. Immer wenn ich höre, wie also einer über den anderen schwärmt, geht mein Herz auf. Wenn ich dann auch noch mitkriege, dass die Person nicht schwärmt, einfach so blind und verloren, sondern immer noch auch selbst gerade steht, irgendwie innerlich immer noch ein Herz auch für sich selbst hat, bin ich total happy. Ich mag das, wenn das in Beziehungen passiert. Ich höre das total gerne. Es fließt dann so schön. Es sind so Sachen, wenn dann sagt so, und ich weiß schon ganz genau, was sie mag. Sie mag dann diese Süßigkeit oder sie mag, dass wir dort langfahren oder sie mag, dass wir dann ganz kurz irgendwie da einen Halt machen oder und so weiter. Sie mag das gerne oder sie mag, dass ich dann frage, willst du ein paar Fotos haben? Und sie so, ja, endlich, frag mir einer, natürlich. Und dann mache ich das. Und das mache ich gerne. Das ist der nächste Indikator, wenn Leute schöne Dinge aus der Beziehung erzählen und dabei erzählen, wie sie dem anderen Gutes tun und wie gern sie das machen, weil sie ihn so gut kennen. Geben ohne zu nehmen, geben aus Großzügigkeit. Wenn ich das höre bei Beziehungen, dann geht mir das Herz auf, weil ich weiß, wenn beide geben, bekommen beide. Das ist total schön. Wenn beide erwarten, kriegt keiner was. Dann verdursten zwei Pflanzen. So, das ist für mich auch ein wunderbares Zeichen.
Das war jetzt eine schöne Überleitung. Wenn du merkst, du bist da, wo du verachtet wirst, Rechtfertigung, Mauern, all das, man fühlt sich einfach hilflos. Weil egal, was du bis jetzt versucht hast, es wird ja eigentlich nur schlimmer. Und dann mach doch mal diese Übung. Denn was vielleicht passiert ist, was vielleicht Grund ist, dass es jetzt in so einen Kippzustand gefallen ist. Vielleicht hast du einfach dich vergessen die letzten zwei Jahre. Nur noch den Partner bewundert und nicht mehr dich selbst. Und dann kommt so ein Kippzustand, weil der Ausgleich fehlt.
Ja.
Und dann forderst du vielleicht mehr Liebe ein, ohne es zu wissen von deinem Partner. Aber was eigentlich fehlt, ist deine eigene Liebe zu dir selbst. Und da kannst du schon einsetzen. Und da brauchst du deinen Partner auch gar nicht. Und beobachte mal, wie sich vielleicht euer Gefüge schon etwas entspannt, wenn du anfängst, mit dir selbst in Kontakt zu gehen.
Super Punkt. Sehr schön. Ja. Ich bin nochmal gerade geflogen zu dem nächsten Punkt. Wir brauchen definitiv, um eine Beziehung gut zu halten, Fanny, mega, diese Kultivierung der Wärme für mich selbst. Ich habe reihenweise Situationen eingerenkt, weil ich der Person, die rausgerutscht ist, geholfen habe, sich selbst mit sich selbst wohler zu fühlen, Selbstwert und Selbstbewusstsein aufzubauen. Wir gehen mal zum schwarzen Fall, mit dem ich gestartet habe. Da war ja eine Partnerin, die mich erst frisch kennenlernte, ihren Partner kannte ich schon, die mich dann so ganz spontan einfach ganz direkt so gefragt hat, und ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Na Emanuel, was sagst du denn zu uns beiden? Was ist hier schiefgelaufen? Obwohl ein paar Sachen gut waren. Schiefgelaufen war, dass einer der Partner oder beide sogar ein, zwei Themen hatten, die ihnen nicht gepasst haben. Und diese Themen haben sich aufgebaut. Und nicht nur, dass sich die Themen aufgebaut haben, das Schlimme war, die wurden mal kurz angedeutet und dann wieder versteckt. Und deswegen ist für mich ganz wichtig in der Beziehung, ich fühle mal so, gibt es da so ein, zwei Sachen. Ich weiß ja, wo meine Partnerin mit mir nicht so richtig happy ist. Aber werden diese Baustellen größer oder sind das akzeptierte Baustellen, die man einfach als Kompromiss durch die Beziehung zieht? Kurz, sammelt sich beim anderen ein Fass, was überlaufen wird? Ein Krug, der so lange zum Brunnen geht, bis er bricht? Oder ist dieses Fass einfach oben schön abgeschraubt? Es ist zwar halb voll, aber mehr kommt nicht mehr rein, weil es ist halt, wie es ist. Und der Krug wird auch nicht mehr zum Brunnen getragen. Und das ist das Ding. Das ist das große, große Ding. Da gibt es Punkte. Und ich liebe deshalb, ich habe den Mut deshalb. Und ich muss darauf achten, wie bei einer Wartung von einem Auto einmal im Jahr, mich zu trauen, sag mal, Baby, gibt es da nicht einfach so ein paar Punkte, die eventuell im Argen liegen? Und falls ja, wir haben jetzt gerade Urlaub. Urlaub ist dafür perfekt. Gefährlich, wenn man daraus Streitigkeiten hat, aber trotzdem, dann hätte ich lieber gern die Ehrlichkeit, als dass es da vor sich hingeht. Den Paaren und dem einen speziell, dass ich denke, hätte es unglaublich gut getan. Es hätte diese Offenheit gegeben, diese Offenheit, sich das anzuhören, was beim anderen im Argen lag. Dann wäre rausgekommen, dass ein Zug von ihr ihn lange gestört hat, aber er völlig ohnmächtig war, zu wissen, wie er es anspricht. Und er hätte gebraucht, dass sie ihm die Brücke bietet, weil einer ist immer der stärker in der Kommunikation ist, der stärker ist, was anzusprechen, der stärker und mutiger ist. Wenn der Stille aber leidet, dann braucht er die Hilfe vom Stärkeren, dass er ihn fragt. Und deswegen, Paare, bei denen es also nicht solche Dinge gibt, so, es gibt Paare, die haben tatsächlich keine solche Großbaustellen, höre ich sehr gerne. Zweite, immer noch okay, es gibt Großbaustellen, aber die sind bekannt. Und ab und zu spricht man über die. Auch ab und zu wird versucht, an denen zu arbeiten. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei mir mein ADHS-Thema nehmen, jetzt könnte ich anfangen, Medikamente zu nehmen. Aber Gott sei Dank sieht meine Frau so wie ich, dass ich vielleicht einfach dann mal nochmal versuche, ohne Medikamente durchzukommen, auch wenn es dadurch ein paar Kompromisse gibt. Kompromisse sind natürlich kleiner Sand im Getriebe. Und das ist die zweite Variante. Die dritte ist halt für mich katastrophal. Es gibt solche Themen, aber man kommt nicht richtig durch, man kommt nicht richtig ran und man verschweigt sie. Und weiß jetzt, das ist jetzt kommt das, was ich die ganze Zeit noch nicht erwähnt habe, das Fieseste an der Nummer ist nämlich, habe ich eine konstante Unzufriedenheit, ist das einfach wie etwas, was mich langsam runterrocken kann. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Und dann muss ich nur jemandem begegnen, einem neuen Typen, der an der Stelle quasi schutzengelmäßig toll ist. Das heißt, das nennt dann der klassische Rebound. Das ist dann der das hat, was mir vorher gefehlt hat. Und dann trifft der auf jemanden, der reif ist. Eine neue, coole Partnerin. Und mit der hast du nicht gerechnet. Und dieses Universum hat einfach alles in petto. Übrigens auch tolle Partner für dich. Ich möchte mal jeden Mut machen, der gerade Single ist. Und Lösungsmöglichkeit, wenn du in Beziehung bist. Aber in dem Moment, und dann ist es einfach so, dann springt einer einfach im Gleis. Man springt manchmal. Das ist das, was da passiert ist, was ganz schwarz war. Was hatten wir noch für Punkte, auf die wir hinweisen wollten?
Indikatoren meinst du?
Mhm.
Naja, es gibt die lauten Indikatoren, wie der Partner plötzlich fängt an, mit deinen Freundinnen zu flirten.
Oh.
Der tut hart weh. Ja.
Was besoffen ja sehr lustig sein kann aus der Sicht des Mannes, weil er ja die ganze Zeit so treu ist. Aber nein, es ist sehr unlustig, selbst besoffen für die betroffene Partnerin. Stelle, das sind laute Indikatoren und zwar folgendermaßen. Wenn er schon immer ein bisschen schlecht in dem Punkt war, dann ist es einer von diesen Punkten, so wie, keine Ahnung, sie war schon immer ein bisschen unordentlich. Aber wenn der neu hochgeht, entweder entfesselt, plötzlich kommt eine neue Seite hoch. Inspiriert durch die Freunde, die gerade alle Single geworden sind. Boah, das sind wie Lawinen, die abgehen. Oh, die sind mies, ne? Die sind mies. Oder noch schlimmer finde ich, weil deine Freundinnen alle Single sind und zum ersten Mal dann offen sind, auf einem Schlückchen mit deinem Mann ein bisschen zu flirten, weil hey, wir sind alle hier ganz in Sicherheit, alles gut, wir sind noch gut. Mhm. Also bei mir geht da immer sofort alle Alarmsirenen an, aber Wahnsinn. So, der ist schwer. Mhm. Der ist schwer. Das sind die Lauten.
Das ist natürlich auch ein ähnlicher ist, ständig guckt der anderen Frauen hinterher. Du gehst mit ihm durch die Straßen und er kann seinen Blick nicht von diesen schönen Frauen wenden und dann sprichst du es an und sagst, was soll denn das? Ich bin hier, wie respektlos. Und dann kommt so eine Rechtfertigung, ich guck doch nur, das ist mein Trieb, ich kann ja nicht anders und so. Interessanterweise war das aber vor ein paar Monaten nicht so.
Schwarz. Nicht gut. Da ist natürlich immer die große Frage, sind wir am Ende der Verknalltheitsphase nach einem halben Jahr oder sind wir in einer ersten Dürreperiode nach 2-3 Jahren? Ja. Und das ist natürlich ein schwarzer Punkt. Den so anzusprechen ist auch super, super, super gefährlich. Wie macht man's? Weil man will ja seine Würde bewahren, man will den anderen nicht so sehr einengen, wenn man ihn einengt und sagt, das darf nicht nachen und so weiter und so fort, dann ist er teilweise noch schneller weg. Mhm. Wenn ich nichts sage, dann bin ich die das alles schlucken muss. Ich hatte ja da dummerweise ein Beispielpärchen direkt vor meiner eigenen Nase in der eigenen Familie. Und das ist etwas, worüber man am besten, wie spricht man darüber am besten? Ich versuche gerade spontan, als ob wir in einem Coaching wären, ganz kurz mal irgendwie Sätze hinzubauen, die uns ein wenig helfen könnten und sagen, und das erste ist, na, die sah süß aus, ne? Ja, die hatte doch ein knackiges, weil du kannst natürlich, wenn du eine Frau bist, über eine andere Frau kannst du natürlich viel besser sprechen als der Mann, ne? Du war doch ganz knackig und so, ne? Wieso? Du hast da jetzt gerade wahrscheinlich so 3,5 Stunden hingeschaut und ich hatte schon Angst, dass du mir in die Straßenbahn rennst. Also wenn du es schaffst, das irgendwie mit kurz seine Perspektive zu nehmen, was spiegeln ist, seine Perspektive, also das heißt, die war süß und so weiter, sofort so eröffnest und dann noch mit so ein bisschen Ironie, also völliger Zeitübertreibung, also er hat 0,3 oder 8 Sekunden geschaut, genug für dich, um zu sehen, dass es passiert ist, klack, klack, na, so schnell geht das in den Augen und dann sagst du irgendwie sowas, ja, du hast ja 3 Stunden hingestellt, ich habe schon gedacht, ich muss dir eine Brille holen und dich an die Hand nehmen, weil du mir sonst ins nächste Auto rennst, so. Dann ist das etwas, wo du signalisierst durch die Wortwahl, dass du sehr souverän bist und drüberstehst, weil das Gehirn ist nur fähig zu solchen Formulierungen, wie ich sie gerade habe, wenn du genauso innerlich so entspannt gerade im Sessel lümmeln würdest, wie ich hier in meinem Podcast-Mikrofon. Fanny, du siehst, wie ich hier sitze.
Ja, sehr entspannt.
Nur in diesem Zustand ist das Gehirn fähig, solche Konstruktionen zu bauen, wie 3,5 Stunden starrst du hier schon auf die Seite und ich habe Angst, dass du mir hier gleich in die nächste Trambahn rennst. Das ist Ironie, das ist lustig und das können Menschen nur, wenn sie entspannt sind. Deswegen empfehle ich solche Aussagen, weil wenn du, während du es bemäkelst, entspannt bist, das ist halt mega geil, versus du bist völlig angebissen, völlig vergiftet, rennst selbst in die nächste Trambahn, ja, und flippst völlig aus und würdest dich dadurch nur schwächen, weil er hat diesen Trieb am Ende vom Tag, wir haben alle Triebe und die große Frage ist, ist es abgesagt? Warum ist es abgesagt? Und da muss ich ganz schnell mich prüfen, die Hauptcheckpunkte sind, bin ich zu nah? Ist mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert etwas gesunken, weil ich mich ihm gegenüber, er für mich einfach leider die ganze Zeit leicht über mir ist, dann müssen wir sofort raus. Haben wir hier jemand, der, ich habe so Leute, die haben dann Partner und der Partner hat es nie geschafft, länger als 2,5 bis 3 Jahre eine Beziehung zu haben und wir sind in 2,5 Jahres-3-Jahres-Zyklus. Dann bin ich so, boah, da will ich nicht mit gut Glück durch. Da will ich am besten begleitet durch. Ne? Dafür sind wir da, hol dir Coaching bei uns. Ja, und was ich deswegen auch sehr, sehr gerne höre, ist, wenn jemand mit so einem angenehmen, netten Ton sagt, ach, wir sehen viele Dinge ähnlich. Superschön für die Beziehung. Sie sehen Dinge ähnlich. Funny. Meine Lieblingsstudie. Je mehr Ähnlichkeiten, desto länger gehen die Beziehungen. Leider ist das so. Und ich hatte heute Nacht eine Erleuchtung, gestern, ich wieder mit meinen ganzen Büchern, mit meinen ganzen kleinen Erleuchtungen, Erkenntnissen. Und zwar, warum man sich welche Partner ausgesucht hat. Und ich war die ganze Zeit auf dem Kurs, dass wir Ähnlichkeiten brauchen. Wir kriegen sie häufig nicht geboten und müssen dann mehr kompensieren, ne? je unendlicher, desto mehr muss ich machen, um das zu kompensieren. Aber dann bin ich zum ersten Mal reingegangen. Doch, natürlich treffen sich viele Menschen auch mit dem unterbewussten Wunsch, um anderen Dinge zu lernen. Dafür brauchen wir Unterschiedlichkeiten. Und dann sind wir dort, wo wir Mindsets brauchen. Habe ich so einen Typen, ist ein Mindset von mir sofort, ich möchte lernen, drüber zu stehen, während ich lerne, mich zu schützen. Nicht nur Hilfe, dasselbe ist meiner Mutter passiert. Meiner Mutter ist es nämlich passiert, das war so ätzend, das immer mit anzusehen.
Also wenn wir gerade bei dem Beispiel von Emanuel sind, also die Attraktivität ist da, wo dein Partner etwas auslebt, was du dir nicht erlaubst, nicht kannst, aus welchen Gründen auch immer.
Oh.
Und jetzt haben wir hier so einen frechen Partner, der sich die Dreistigkeit nimmt, einer anderen Frau hinterherzuschauen, während du immer so brav bist und treu bist und loyal bist.
Mm.
Und während du so wütend bist, dass er sich das rausnimmt, ist deine Anziehung ihm gegenüber nicht gesunken. Und was ist jetzt ein Lösungsvorschlag? Zum Beispiel, sich selbst ein bisschen Dreistigkeit zu erlauben. Sich selbst ein bisschen weniger Treue, Loyalität zu erlauben und mal zu gucken, wie sich das Verhältnis entspannt, beziehungsweise ob du den Partner danach überhaupt noch brauchst.
Ja, das hieße, wenn ich das so umsetze, den Gedanken von dir, Freitagabend, da hat er nichts vor und hat gemeint, bin ich zu Hause? Und sage ich so, ja, aber da hat er eine Freundin gefragt, ob wir was machen wollen. Und er hat zur Freundin ja, und dann ist er so, ach so, du bist gar nicht da, du kannst ja endlich mal so viel Fußball schauen, wie du willst, um mal im Klischee zu bleiben. An irgendeiner Stelle braucht er so ein bisschen, ne, so um die Pötte zu kommen, kommt dann rein und sagt so, also, nur, also ich habe mich ja, dann siehst du da hinten auch so ein paar schicke Typen, dann sagst du so, oh, Anzug. Dann sagst du, ja, ich laufe ja auch mal richtig schick rum. Sagst du, Entschuldigung, Jeans ist nicht schick, Jeans ist einfach nur, was jeder trägt. Also du kannst dich gerne, aber bitte gib nicht mit etwas an, wo ich nicht angeben kann. In so einem Moment mal kurz Paroli zu bieten, so, nein, ich stehe auf dich, verstehe mich nicht falsch. Also, du bist mega cool, aber tu mir einen Gefallen, erzähl ich, dass du schick wärst, wenn du nicht schick bist. Ja? Ich dachte immer, ich bin schick. Nein, du siehst gut aus, das passt schon, aber hier schick, dann wirst du schon ein Sakko dazukommen ab und zu. Willst du, dass ich einen Sakko trage? Ganz unter uns, es würde dir gut stehen. Warum hast du es nie gesagt? Weil wir nicht darüber gesprochen haben. Ja, und das ist, du eröffnest auch mal so ein bisschen das Feuer. Ja, wenn einer sich immer wohlfühlt, dann macht er natürlich sowieso, was er will. Das ist leider so. Ja. Was haben wir noch? Was sind noch Indikatoren für uns, dass eine Beziehung gut läuft? Für mich sind Indikatoren, dass eine Beziehung gut läuft, wenn ich meine Zyklen in der Beziehung kenne. Und damit meine ich nicht den Zyklus, sondern ich meine damit, ich weiß so ein bisschen, wie lange wir eine gute Phase haben, wann wir immer ungefähr wieder einen Streit haben, da auch einer fällig, bumm, da kommt er. Wir haben also wieder unsere Down. Wenn wir so einen kleinen runter abspannen, dann geht die Ebbe wieder rein. Aber ich kriege so ein Gefühl dafür, wie ich immer irgendwie so eine Art hoch und runter habe. Es gibt mir ein gutes Gefühl, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir mögen unsere Zyklen. Wir mögen, dass wir wieder total gut sind und Sport machen und dann sind wir ganz, ganz, ach, nur auf so eine Ernährung und dann hecheln wir 2-3 Mal durch die Gegend und dann knallt es mit irgendeiner Krankheit, Einladung, Hochzeit, Urlaub, wieder komplett uns um die Ohren oder
wieder nur noch am Saufen.
Stress. Beide jeden Abend voll unter dem Tisch so. Auf Deutsch, willst du den Lieferservice bestellen oder ich? Also wirklich funny. Und dann wieder für, also wirklich funny. Und dann für 3-4 Monate, dann bestellt man wieder zusammen Chips, dann gibt es wieder ständig die Pizzas nach Hause. Man hockt vielleicht beide im Schlumpf zu Hause auf der Couch und schaut sich seine YouTubes an und so weiter und so fort.
Und dann kommt der Ekel über sich selbst.
Und dann geht der nächste in der Frühjahrspost los. Und wenn man so ein Gefühl dafür hat, dass das, wie das so immer so wechselt und man weiß so ein bisschen, so welche Phase gerade ist, ich mag das. Weil dann ich habe so ein Gefühl von einer Kontinuität. Ne? Mhm. Und wir Menschen, wir haben so Phasen, wo wir ultra Gas geben, wir müssen was erreichen. Und dann haben wir Phasen, wo wir frustriert sind, dass wir das nicht erreicht haben. Und was wir alles erreicht haben, war auch teilweise frustrierend. Und dann lassen wir da los. Und diese Wellenbewegung ist für mich gut, wenn sie nicht absackt oder einer den anderen hart überholt oder alleine lässt.
Und das Schöne daran ist, wenn du so ein bisschen beobachtest, wie die Zyklen funktionieren, dann gibt es dir eine Art von Vertrauen, was einfach super wichtig ist für dein Mindset. Und zwar, wenn es dann irgendwie schief läuft, jetzt sind wir wieder in der schlechten Phase, in der beschissenen Phase. Aber ich weiß, wir überstehen das, weil wir es in der Vergangenheit schon mehrere Male überstanden haben. Und dann bist du ein bisschen souveräner. Ja, wir streiten. Ja, jetzt ist gerade doof. Aber ich weiß und vertraue, dass es dann wieder gut wird. Und dann ist dein Vertrauen, dass es wieder gut wird, ist eigentlich das, was dich treibt, was dir immer noch so ein bisschen Lächeln ins Gesicht zaubert hier und da, eine Entspanntheit auch irgendwo gibt. Denn wenn einer zu große Zweifel hat, was jetzt wieder so ein bisschen ein schlechter Check ist für
richtig,
die
richtig, Zweifel
die
gehen wieder in Verachtung, in Kritik, in Mauern.
Genau. Ja, dann, wenn der eine zu große Zweifel hat, das ist leider auch manchmal ansteckend. Die Zweifel können den anderen ansteigen.
Leider. Ja, ist so. Ganz schlimm. Zwei habe ich noch und dann kommen wir zu unserem Sexpunkt. Ich mag, wenn beide wissen, wo sie Sachen verschieden machen und verschieden sind. Und man hört dabei, dass sie damit irgendwie, ich liebe dieses englische Wort, fein sind, dass ihnen damit gut geht. Er ist einfach der Typ, der immer seinen Sport macht und ständig irgendwie das und das macht oder seine Musik macht. Und ich in der Zeit, ich freue mich einfach, dass ich, keine Ahnung, auf den und den Seiten abhänge, die und die Bücher lese, die und die Ausstellungen besuche, die und die, keine Ahnung, was es ist, aber jeder hat so. Und wenn man das so weiß, wo da jeder so sein Ding macht und das ist irgendwie für mich so ein Punkt ausgeglichen, das mag ich sehr. Und umgekehrt, je unausgeglichener das ist, desto mehr opfert sich einer und wird einfach so zur Gewohnheit, die man zu Hause so antrifft, während der andere im Grunde genommen so draußen so seine Abenteuer sucht und dann zu Hause ist dann quasi so der Hafen und draußen ist das Abenteuer. Das gefällt mir gar nicht. Sollte nie draußen das Abenteuer sein, zu Hause der Hafen. Hafen, langweiliges Schiff angelegt. Wir brauchen Abenteuer auch zu Hause. So, das ist eine Sache. Und dann, ich versuche den gerade zum Greifen zu bekommen. Ich mag das auch sehr gerne, wenn an die beiden eigentlich nicht so richtig was rankommt. Wenn sie so Resistenz zeigen. Irgendein Fremder ist da und sagt dann so, ah, interessant, das macht sie nie, also sie hat nie, keine Ahnung, so richtig schöne Geburtstagsgeschenke oder hört dir zu oder irgend sowas, also oder geht. Also. Und dann kommt also ein Angriff von außen, ne, so ein Virus, und dann sagt dieser eine von den beiden Partnern, wenn er da ist, er beide, ja, nee, aber das ist schon richtig so, würde mich total stören. Also würde mich total stören, wenn sie, keine Ahnung, jedes Mal jede Story oder jeden Poster, keine Ahnung, sich anhören würde oder wenn sie jedes Mal, wenn ich zum Joggen gehe, sagt, sie will irgendwie mitkommen. Bräuchte ich gar nicht, weil ich jogge einfach lieber als sie. Diese Resistenz, die Paare haben, wenn sie ihren Partner verteidigen, finde ich mega. Fühlt sich jedes Mal, denke ich mir, wenn das ein Paar macht, wenn es einer macht, denke ich mir so, wie stark. Ach so, deine Freundin, die macht keinen Sport, dein Partner macht keinen Sport, macht keinen Sport. Nö, das ist nicht so ihr Dings und ich verstehe sie da auch. Sie hat an sich Glück oder es ist an mir nicht so wichtig, Körper und so weiter und so fort. Und abgesehen, sie macht ja da noch einige Sachen, die zählen halt nicht so offiziell, aber immer wenn sie da mit ihrer Familie zum Wandern geht und so weiter und so fort, ich so, cool. Angriff abgewehrt. Ja, Deflektorschild stimmt und funktioniert noch.
Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie du sozialisiert bist. Möglicherweise kennst du das, dass man sich einfach gerne bei Freunden auch auskotzt über den Partner. Also sozusagen das Gegenteil, was Emanuel gerade gesagt hat. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo du jetzt schon auch ein bisschen in die Arbeit mit dir selber gehen kannst, ist einfach mal ein bisschen weniger zu tun. Klar braucht man das manchmal, einfach sich Luft zu machen, über eine Sache zu schimpfen, die dann passiert ist. Aber wenn das so eine Dauerschleife ist, wenn du eigentlich ständig über deinen Partner schlecht redest, damit machst du es größer für dich selbst.
Die Dauerschleifen sind super, super gefährlich. Ich kenne zwar Paare, die sind wie meine Großeltern mit der Dauerschleife am Schluss gestorben. Und das war letzte oder vorletzte Generation. Ja, muss ich auch gerade sagen. Ne? Aktuelle Dauerschleifen sind ganz gefährlich, weil da muss nur ein anderer Komet vorbeifliegen und dann ist einfach der frische neue Frühling da. Ich mag auch nicht, jetzt fallen mir doch noch mehr Sachen an, ich mag auch nicht, wenn einer was erzählt und der andere dann einfach so total wegträumt und gar nicht weiß, wovon es worum es ging. Also diese Anteilsnahme, es muss einfach irgendwie noch ein bisschen da sein oder die geht komplett in die Hose. Einer, den ich noch geil finde als Date-Doktor, und dann kommen wir zum Sex, wenn einer so ein bisschen mehr der Checker ist, na, und ich genieße natürlich immer, wenn irgendjemand in Beziehung so ein bisschen mehr checkt, klar, und vielleicht so mitkriegt, die und die Fehler beim anderen. Die sind total ätzend. Aber weißt du was? Ich glaube, ich könnte gar nicht ohne diese Fehler. Oh, der ist schön. Der ist schön, ne? Ja, das ist so
ich
crazy.
Ich muss mal an diesen Film mit Robin Williams denken. Das war es, glaube ich, Good Will Hunting oder so. Er ist ein Therapeut.
Ja.
Und dann sagt er, seine Frau ist gestorben. Und die hat irgendwie immer nachts gefurzt oder so. Und jetzt, wo sie tot ist, vermisst er das, was er eigentlich immer nervig fand, unangenehm fand, am allermeisten.
Ja, genau, so eine sehr schöne Stelle,
wenn er von seiner Frau erzählt. Lerne ein bisschen die Liebe für die Fehler zu entdecken.
Ja, und verstehe, warum die Fehler vom anderen vielleicht etwas sind, was genau zu dir passt. Ihr kennt mich alle, die den Podcast regelmäßig hören und auch im YouTube dabei sind und am YouTube Live dabei sind. Ich habe ja montagsabends immer ein YouTube Live. Meistens ist es irgendwie 8:30 oder 9:45, also man muss wieder 9:30 oder 9:45, also immer irgendwie, weil ne, Timing ist in meinem Universum ein wenig anders als auf den tatsächlichen Atomen dieser Welt.
Zeit existiert doch gar nicht.
Meine Rede und deswegen ganz häufig hat er darüber gesprochen, dass meine Partnerin etwas kühler ist als ich. Und am Anfang bei meinen allerersten Freundinnen hatte ich das schon so. Und es hat mich total abgefuckt, weil ich war völlig überfordert, weil ich fühlte mich so ungeliebt. Und ich bin dabei gestolpert, ich bin down gegangen. Ich habe Schluss gemacht, sie haben Schluss gemacht und ich war immer in diesem inneren Streitgespräch, wie scheiße das ist. Bis ich kapiert habe, dass das einfach ein Thema ist, was ich schon über die Kindheit, Elternhaus, Familiengeschichte reingezogen hat, eine Linie. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, dass das für mich etwas ist, was mein Unterbewusstsein favorisiert, um sich tiefer zu verlieben. Das war ein sehr spezieller Moment, als ich das verstanden habe.
Und du hast mir jetzt gerade auch einen krassen Aha-Effekt gegeben, Emanuel. Vielen Dank für den.
You're welcome, wow. Fanny. You're welcome. Vielleicht willst du ein paar Worte dazu sagen. Jedenfalls, während ich also über die Kühle ab und zu schimpfe und auch entsprechende Spitznamen habe intern, die natürlich auch teilweise sehr süß sind, ich weiß, das ist, was ich brauche. Ich schimpfe darüber, aber gleichzeitig weiß ich, es ist etwas, was mich hält, was mich als Partner stabilisiert. Vielleicht wird es irgendwann der Punkt sein, über den ich gehe. Das kann alles sein oder über den sie geht. Bis jetzt toi 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 und ich habe mich als Holz geklopft, sondern auf irgendeine Pressplattentischoberfläche, die wie Holz aussieht. Ich kann auch meine Stirn klopfen. Von Holz zu Holz. Nee, aber, und ich mag es, wenn jemand so reflektiert ist, dass er sieht, welche Fehler vom anderen, die eigentlich ätzend sind und nicht unglücklich sind, doof sind, dass ich die brauche, um mein komisches, verrücktes Herz ein bisschen mehr zu öffnen. Das ist für mich immer stark, weil dann habe ich ein System, was funktioniert, was da, wo ich einen Fehler habe, hat sie die passende Macke und wir gehen durch die Kurve. Und umgekehrt. Ich weiß Züge von mir, die sind sehr speziell, aber sie wirken wie ein Magnet. Verrückterweise.
Ja.
Du und deine Erleuchtung?
Meine Erleuchtung war jetzt einfach gerade, bei mir war auch meine Schwester immer die coolere.
Ach.
Ja. Und wir waren sehr eng. So, ich bin mein ganzes Leben mit dir aufgewachsen und auch ich habe diese Tendenz, mich dem Coolen hingezogen zu fühlen, wo ich aber dann leider manchmal auch so ein bisschen dann der Verlierer bin.
Mhm.
Und vielleicht suche ich einfach irgendwo meine Schwester überall wieder. Kann ja auch sein.
Ja, also
das
zumindest
ist das, wie ich es kenne.
Es geht um das Gefühl. Es geht um das Gefühl. Ja. Es geht um das Gefühl. Ich könnte jetzt tief einsteigen in die Geschichte und irgendwelche Abende, wo ich meine Schwester auch gefragt habe, das ist wirklich ein Thema bei uns in der Familie, ob sie bitte bei mir im Zimmer schlafen möge. Weil wir hatten dann ein Doppelstockbett und sie hat völlig selbstverständlich Nein gesagt und ist dann in ihr Zimmer gegangen. Und ich lag dann da und habe mich beim Einschlafen gefragt, warum ist das so? Aber solche Sachen, da ist eine Kühle. Jetzt haben wir auch eine Parallele gefunden, ja,
meine
hier.
Meine Schwester im Flugzeug, ich immer, wollen wir spielen? Nein, ich möchte jetzt schlafen.
Ja, genau.
Und meine Schwester ist jünger als ich.
Ach krass, das ist die nächste Parallele. Aber genau, und jetzt angenommen, du triffst und findest so etwas in dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann ist es so, dass es nicht darum geht, dass wir unsere Schwester suchen oder die Mutter oder den Vater, sondern es ist ein Gefühl, was wir gespeichert haben auf eine Person, die uns ja nahe stand. Also ich könnte das bei mir weitermachen mit Vater, mit Mutter, mit Großmutter, mit Großvater. Und ich weiß genau, bei dir könnte man genauso reingehen mit jeder Systemiker, für den wir es ein gefundenes Fressen, wenn man dann diese ganzen Leute durchgeht. Und ganz häufig ist dir noch nicht bewusst, wie häufig habe ich das in Coachings, wo ich jemand sage, du, da hast du ein Thema, das ist zwar nicht cool, aber du stehst da drauf in deinem Partner und dann diese Gegenseite, so wie du gerade, so, oh mein Gott. Mhm. So, und deswegen, schenk dir, dass du darüber mal nachdenkst, wenn dein Partner und wenn es eine Sache ist, weil es am Anfang ist noch gesagt, wie meine Mutter. Und dann hab ich kapiert, ich so,
wie meine Mutter.
Oh Gott, ja. Und was hat meine kühle Eisprinzessin auf der anderen Seite gesagt? Das möchte ich nie wieder hören oder sowas. Ja, natürlich. Und ich so, ja, das hätte meine Mutter auch gesagt. Ich fühle mich so zu Hause. Ich fasse jetzt zusammen, was in vielen verschiedenen leidvollen Momenten und so weiter war. Aber wenn ich das bei Leuten erlebe, dass sie diese kleine Reflektierte und Erleuchtung hatten, dass auf der anderen Seite etwas ist, was eigentlich nicht stört, sondern so sein soll oder sie sogar hält oder bindet. Na, wie jemand, der einfach zu süße Sachen mag und deswegen auch genau diesen Partner oder zu salzige Sachen hat und genau diesen Partner hat oder einen braucht, der immer mal so. Dann ist es ganz wichtig, das zu wissen. Ich habe mehrere Kunden, die ich immer sage, schau mal, aber mit dem Verhalten, über das du gerade so abkotzt, hält er dich schon in der Beziehung, hält sie dich in der Beziehung seit Monaten. Wollen wir nicht, und das machen wir dann auch immer, wollen wir nicht nochmal ein bisschen daran arbeiten, dass du damit besser umgehen kannst. Umgehen kannst mit dem, worauf du stehst. Wie du das kannst.
Und es ist wirklich möglich. Es ist wirklich möglich, dazu zu stehen. Ich war vor einem Monat mit zwei Freundinnen in Paris und die eine hatte irgendeinen Typen dort kennengelernt, der sich dann irgendwie plötzlich nicht mehr gemeldet hat und sie so, oh, danke, danke, dass er so ein bisschen arschig ist. Oh, jetzt kann ich wieder auf ihn stehen.
Yes. Genau. Jetzt, wow. Genau, sie war reflektiert.
Schön reflektiert, ja.
Genau, und wenn sie es noch der fähig ist, damit umzugehen, du damit fähig bist, umzugehen, ist deine Beziehung stabiler. Und Achtung, von anderen viel weniger leicht knackbar. Muss erst mal eine draufkommen. Ja. Dass nicht lieber sein muss, sondern die Mischung in der Kühltruhe auch erpassen muss. Willkommen zum Sex. Wir haben ständig tollen Sex, sagen mir Menschen. Bekannte, Wildfremde, die mit mir plötzlich das Reden anfangen, wie neulich wieder auf einer Party oder auch im Coaching, aber sie haben keine Beziehung. Wir haben seit längerem keinen Sex, sagen mir Menschen, die momentan in einer festen Beziehung sind und nicht tauschen wollen, weil das Kind häufig oder irgendwas anderes einfach sich verändert hat. Ich bin immer dafür, in einer Beziehung am Sex zu arbeiten. Vor allem, wenn einer ein bisschen mehr will, man kann das fördern. Nicht so plump mit, wieso haben wir keinen Sex, sondern man kann das besser machen. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass Sex manchmal überhaupt kein Indikator für die Beziehung ist. Crazy as it is. Wir haben beim Sex natürlich besonders tiefe Synchronisierung. Wir haben ein sich tiefes Erleben. Und ich finde auch, je weniger Sex, desto gefährlicher ist, wer da vorbeifliegt. Welche Kometin da vorbeifliegt und bumm, plötzlich gibt es da einfach plötzliches Feuer. Ja, und sehr, sehr gefährlich zwar, aber trotzdem kann eine Beziehung auch ohne Sex gut halten. Wenn du wieder mehr Sex willst, ganz kurz für mich die Tipps an dem Moment. Ich stelle mir vor, wie ich mit meinem Partner Sex habe, hier und jetzt. Sieh dich Sex haben mit deinem Partner. Und wenn du Single bist, sieh dich Sex haben mit dem, den du gerade am spannendsten findest. Und nicht dieses Gierige, sondern dieses, ja, wir haben Sex, stimmt, da ist es. Wir haben Sex. Ich mache gerade die Augen zu, stell es mir gerade vor, ich sehe, wie wir Sex haben. Wir haben Sex. In dem Moment erhöhe ich schon die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ausstrahle, anziehe und erleben werde. Das ist das Geile an unseren Psychen. Man kann sie total geil verwenden. Nicht ich wünsche mir Sex, sondern ich sehe, dass ich Sex habe. Manche Schulen würden noch sagen, bedanke dich für den Sex, den du hast. Ich sage also ganz kurz, danke. Danke, dass ich so einen schönen Sex habe. Danke, dass ich coolen Sex habe. Danke, wie schön ist das denn? Cool, danke, schön. Und dann gehe ich in den nächsten Tagen und probiere dort, wo die Schicht am dünnsten ist. Bei manchen ist das morgens beim Aufwachen, bei anderen ist das abends nach einem Gläschen Wein, bei anderen ist das kurz zwischendurch, wenn man einfach so einfach krass scharf auf den anderen ist und der damit gar nicht rechnet und dann so erstaunt ist und bumm. Und plötzlich wird dieses Bild von dir wahr. Und auch wenn dort was kurz wackelt, ruckelt oder zuckelt, bleib dabei, dass du dir vorstellst, dass wir Sex haben. Ich habe sehr hohe Quoten, es gibt natürlich noch weitere Sachen, aber das sind schon mal die ersten, die du direkt mitnehmen kannst und für dich umsetzen kannst. Du stellst es dir einfach vor, du sagst deinem Gehirn, yes. Das ist möglich, ganz genau. Gerade sehe ich es. Und wie du das tust, kommst du schon aus der sexlosen Phase mental raus und kommst auf die, ich habe es. Und alles, was ich habe, erlebe ich auch wieder mehr. Von ganzem Herzen, traumhafte Beziehung. Wir müssen das nächste Podcast-Thema starten. Ja, wir wollten eigentlich kürzer sein, aber von ganzem Herzen.
Ich habe noch einen letzten Abschiedspunkt. Da muss ich jetzt noch mal kurz was sagen.
Fanny, ich will dich nicht stoppen.
Und zwar, du hattest es vorhin erwähnt, wo sind wir gerade, in welcher Phase der Beziehung? 6 Monate Verliebtheitsphase over, 2 bis 3 Jahre. Dinge verändern sich. Lass es zu. Lass es zu, dass sich die Beziehung transformiert in was auch immer. Wenn du versuchst festzuhalten, diese Anfangsphase, dieses Feuer vom Anfang, dann stoppst du die Beziehung auch. Lass die Transformation zu und schau, was passiert.
Und wenn ich den aufnehme, weil ich habe den mit einigen Paaren, die ich coache, erlebt, da war dann sowas wie, sie hat einen Jobwechsel gemacht, er hat ein Studium angefangen oder eine Fortbildung angefangen. Sie musste in eine andere Stadt ziehen. Immer dasselbe Coaching, genau, wunderbarer Punkt von dir, Fanny. Ich lasse die Person, die sich bedroht fühlt, sage ich, das geht nicht. Du kannst dich jetzt nicht bedroht fühlen, weil wenn du dich jetzt bedroht fühlst, dann ruinierst du jetzt du in deinem Kopf die Beziehung, deine Beziehungssicherheit reduzierst du. Das ist ganz schlecht. Stattdessen, wenn diese Veränderung kommt, Partnerin beginnt zu studieren, umzuziehen, Partner hat einen neuen Job, Partner fängt jetzt mit einem neuen Sport an, hat jetzt diese ganz dicke Sportklicke. Mach ganz kurz die Beziehung auf, nicht im Sinne von, wir sind jetzt frei, jetzt macht was er will, sondern erwarte für 3 Monate nichts. Reduziere dich. Idealerweise taktest du dich hoch und fängst auch mit irgendetwas an, nutzt die Zeit. Aber du erwartest erstmal nichts. Jedes Mal, wenn mir es passiert ist, und damit habe ich so gute Erfahrungen gemacht, habe ich erwartet, dass eventuell die Beziehung darüber stolpern wird. Ich habe nicht Angst davor gehabt, Fehler das Mindset, sondern ich habe damit gerechnet, dass es eventuell passiert. Ich habe die Hand aufgemacht. Alle, die aus meinen Videos vielleicht das kennen, wenn ich die Hand aufmache. Der Schmetterling konnte fliegen. Der Schmetterling konnte wieder zurückkommen und hat die Plattform noch gefunden. Ich habe den Schmetterling nicht festgehalten und zerpresst und zerbröselt. Ich habe die Hand aufgemacht. Ich habe gesagt, wenn du jetzt fliegen willst, dann fliegst du. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, ich hatte davor Angst und es ist in die Brüche gegangen. Es war eine von den Sachen. Ich habe gesagt, den Fehler mache ich nie wieder. Ab jetzt weiß ich, es ist wie ein neues Leben. Und die Beziehung, ich weiß auch nicht, ob die Beziehung mit ins neue Leben kommt. Also mache ich die Tür auf, mache die Hand auf, lasse los, entspanne mich, weiß, dass das Leben so ist, dass es Veränderungen gibt, weiß es. Ich sage einfach Ja dazu, sag Ja zu jeder Veränderung und du siehst besser aus nach der Veränderung. Das ist wirklich total schön. Und im nächsten Moment haben sie immer beschrieben, ja, sie ist jetzt gerade wochenlang nicht da gewesen. Ja, er hat gar nicht viel geschrieben oder sonst was. Und wenn ich dann das nächste Mal wieder mit ihm gesprochen habe, auch alles wieder beim Alten. Weil die Person geht in das Neue, will ungestört sein, will die neuen Leute kennenlernen, will die neue Umgebung kennenlernen. Alles ist spannend für 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 3 Monate. Aber irgendwann, da will ich wieder meinen Hafen. Da will ich wieder den, der mich kennt. Da sind die Neuen für mich teilweise dann auch unterschieden in komisch oder man hat so sein erstes High gehabt und kommt wieder langsam runter oder die Arbeit, die so spannend war, wird ein bisschen langweilig und so weiter und so fort. Wenn da drüben mich einer festgehalten hat, dann bleibe ich noch länger weg. Aber wenn da drüben einer aufgemacht hat und gesagt hat, viel Spaß, du hast doch heute Abend sowieso einen Stammtisch, nee, heute habe ich keinen Bock, was, wieso oder nicht? Ach, du, ist ein bisschen auch mal dasselbe. Okay, weil ich wollte mir gerade was bestellen. Bestell mir doch was mit. Okay, wunderbar.
Und auch eine schöne Art, Zyklen kennenzulernen. Wie lange
und
braucht er denn?
Da haben wir sie wieder, die Zyklen. Wie lange braucht er jetzt? Ich liebe diese Frage übrigens. Wir können da mal einen ganzen Podcast machen, wie ich mir diese Frage schon gestellt habe. Was wohl wie lange braucht? Aber euch jetzt, alles Liebe, danke für 5-Sterne-Bewertung. Leite es weiter, wenn du denkst, dass du alleine schon mit diesem Podcast jemandem hilfst, Klarheit in seine Beziehung zu bringen, seine Beziehung, ihre Beziehung zu stärken. Tu das. Geh es nochmal durch, wenn du selbst gerade dort bist, wo du ein bisschen wackelst. Und hol dir dann bitte auch einfach den Beziehungsretten-Videokurs. Dafür ist er da. Mit ganz, ganz viel stundenlangem Know-how, was du konkret tun kannst, um eine Beziehung zu retten, in allen möglichen Zuständen. Mit Kinder, ohne Kinder, ohne Streit, mit Streit, etc., etc., etc. Alles Liebe. Euer Emanuel. Bye, bye.
Tschüssi.
Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.